Einige von uns kennen es von ihren Kindern, wenn sie etwas ganz Herrliches erlebt haben, etwas Besonderes, und sie das dann berichten, dann sprudelt es von ihnen, aus ihnen ohne Punkt und Komma. Sie erzählen und sie erzählen und sie erzählen, man kommt gar nicht dazwischen. Wenn Erwachsene dies tun, muss das schon was Besonderes sein. Bei Kindern reicht das oft etwas, vielleicht ein Besuch in einem Freizeitheim oder sowas, oder in einem Freizeitpark, wollte ich sagen. Aber wenn es bei Erwachsenen so ist, dann muss das was Besonderes sein. Und Paulus gehört zu diesen Menschen, die etwas Besonderes erlebt und geschaut haben und es sprudelt aus ihm heraus. Wir befinden uns im Epheserbrief, Kapitel 1. Und im Grundtext, also im Griechischen, sind die Verse 3 bis 14 ein einziger Satz. Also nicht ohne Komma, wie ich gesagt habe, aber ohne Punkt. Also wir sehen hier, dass Paulus jubelt über den Ratschluss unseres dreieinigen Gottes. Und wir wollen uns einfach, um diesen Kontext zu bewahren, genau diesen Abschnitt einmal lesen. Wir werden uns aber in der Predigt mit den Versen 7 bis 12 beschäftigen. Die Predigtpunkte lauten: Erlöst durch Christus, Vergebung durch Christus, vereinigt durch Christus und viertens Erben durch Christus. Überschrieben habe ich die Predigt: Vom Sohn erlöst und zum Erben gemacht. Wir lesen uns Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Ich würde euch bitten, dass ihr euch dazu erhebt, zu diesem herrlichen Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Vater im Himmel, wir wollen einstimmen in diesem herrlichen Lobgesang des Paulus. Es sind Herrlichkeiten, die du uns offenbart hast in Christus, dass du deinen Ratschluss uns hast bekannt gegeben, damit wir uns freuen und dir dankbar sind, dich anbeten und uns bewusst sind, was deine Absichten sind. Danke, Vater im Himmel, dass du uns Jesus Christus gesandt hast. Danke, Herr Jesus, dass wir, die wir an dich glauben, nun in dir sind und du in uns, dass du uns zu einem Volk gemacht hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt unsere Gedanken ganz auf dein Wort ausrichtest. Tu alles, was daran hindert, weg. Vergib uns daher, wo Sünde zwischen uns und dir steht, die uns ablenkt und die uns unfähig macht, auf dich zu hören. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch mir Gnade schenkst, dein wunderbares, heiliges Wort so weiterzugeben, dass die Gemeinde erbaut wird. Herr, der Text ist so herrlich, dass es mein Vermögen übertrifft. Aber ich weiß, Herr, dass durch deinen guten Geist wirst du an jeden von uns speisen. Darum bitte ich dich. Amen. Bitte setzt euch. Erlöst durch Christus. Der Vers 7a, er beginnt damit: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In der ganzen Heilsgeschichte Gottes gibt es immer wieder klare Offenbarungen der Absichten Gottes. Und damit wir uns das nochmal biblisch vor Augen führen, was Erlösung heißt, möchte ich unseren Blick einmal auf das Volk Israel in Ägypten richten. Wie kam eigentlich das Volk Israel in diese Gefangenschaft in Ägypten? Wurden sie irgendwo gefangen genommen und dann nach Ägypten geführt? Nein. Sie gingen dort freiwillig hin. Wie kam es dazu? Eine Hungersnot, die Gott auch angesetzt hatte, die trieb sie nach Ägypten. Und dann hatte Josef dort alles vorbereitet, holte seine Familie nach Ägypten und es war wunderbar. Sie brauchten nicht mehr hungern, sie bekamen dort ein Land, sie konnten dort frei leben und ihr Leben so gestalten, wie sie wollten. Aber dieser augenscheinliche Frieden, dieses augenscheinliche Paradies, entpuppte sich mit der Zeit als eine Falle. Als der Pharao sich wechselte und der nachfolgende Pharao diese Geschichte mit Josef nicht mehr realisiert oder nicht mehr sich vor Augen führte, begann er, das Volk zu unterdrücken und mehr in die Sklaverei zu bringen, so dass sie überhaupt nicht mehr ihr eigener Herr sein konnten oder auch nicht mehr so leben konnten, wie sie es wollten, sondern sie wurden hart unterdrückt. Sie konnten weder aus dem Land raus, noch konnten sie ihr Leben so gestalten, wie sie es gerne wollten. In Kolosser 1, Vers 13, da sagt Paulus: Er, also Christus, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sehen, wenn wir das Volk Israel in Ägypten betrachten, dass es eben ein Leben in der Finsternis war. Das Volk musste herausgeführt werden. Es konnte nicht von sich aus raus. Und genauso müssen auch wir heute aus dem Reich der Finsternis herausgeführt werden, herausgekauft werden, herausgerettet werden, erlöst werden. Und welche Macht diese Finsternis besitzt, in der wir sind, wird uns sehr gut in Römer 7 erläutert. Und ich möchte dazu einige Passagen lesen. Römer 7, schlagt mal Römer 7 auf. Lesen zunächst die Verse 9 bis 11. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Auch wir lebten eins, wie das Volk Israel am Anfang in Ägypten. Wir lebten unser Leben und dachten uns nichts dabei. Aber in Wirklichkeit lebten wir ein Leben ohne Gott. Wir sündigten fortan, aber in der Blindheit der Sünde merkten wir es nicht einmal. Und was Paulus hier beschreibt, ist, Dann schickte Gott das Gesetz, seine Gebote. Und was war das Resultat? Ich starb, sagte Paulus. Als er Gottes Gebot sah und das mit seinem Leben verglich, stellte er fest, ich vergehe mich täglich gegen Gott. Ich lebe gegen Gottes Gebot. Ich sündige fortan. Und er sagt, dieses Gesetz, es verurteilt mich zum Tod. Obwohl das Gesetz ja gegeben worden ist, damit wir leben können, weil in dem Gesetz wird Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit offenbart. In dem Gesetz wird uns der Weg zum Leben gezeigt. Aber wir halten uns nicht an das Gesetz. Das Gesetz zeigt die Sünde auf, in der ich lebte, ohne es in der geistlichen Blindheit zu erkennen. Als ich es erkannte, verurteilte es mich zum Tode. Und die Verse 18 bis 20 lesen wir jetzt. Da heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Merken wir hier in diesen Worten, was Sklaverei bedeutet? Was es heißt, unter der Macht der Finsternis verkauft zu sein? Paulus sagt, ich sehe das Gesetz und ich sehe, es ist Gutes. Es ist von Gott, es ist heilig, es ist rein. Und ich will es tun, aber ich tue es nicht. Das, was ich nicht will, das tue ich. Das, was ich will, das tue ich nicht. Wir sehen, dass wir die Erlösung brauchen. Ohne Erlösung sind wir unter die Sünde verkauft. Wir haben von uns aus keine Kraft, dagegen anzukommen. Die Verse 23 bis 24. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann kommt dieser Ausruf der Verzweiflung. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Nun, hier könnte man sagen, wer wird mich retten aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei? Die Gefangenschaft unter das Gesetz durch die Sünde erfordert eine Erlösung, die außerhalb von uns ist. Gehen wir nochmal zurück zu dem Volk Israel. Es brauchte jemanden. Und dann schickte Gott Mose. Mose, der eine Vorschattung auf Christus ist, wurde nach Ägypten geschickt mit dem Auftrag, dieses Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Und so finden wir auch in der Antwort des Paulus, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? In Vers 25a, ich danke Gott durch Christus, unseren Herrn. In Kapitel 7, Römer 7. Ich danke Gott durch Christus, unseren Herrn. Er ist derjenige, der uns aus dieser Gefangenschaft erlöst, herauslöst, herausführt. Christus musste uns erlösen, uns lösen aus den Banden der Sünde, die uns durch unser verdorbenes Fleisch bestimmte. Und diese Erlösung unseres Herrn Jesus Christus geschah wo? Auf Golgatha. Und dies führt uns zum nächsten Punkt. Vergebung durch Christus. Vers 7b. die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Was auf Golgatha dort geschah, das fasst Paulus im Brief an die Kolosser zusammen, Kapitel 2. Lass uns dort die Verse 13 bis 15 einmal lesen. Kolosser 2, die Verse 13 bis 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Schuldschein. Eine lange Liste mit Vergehungen unserer, jetzt hört gut zu, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für einen jeden gibt es eine lange Liste mit Vergehungen, mit Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses Lebens. Dieser Schuldschein, was geschah mit ihm dort auf Golgatha? Paulus sagt, er wurde ans Kreuz genagelt. Er wurde aus unserer Mitte hinweggetan. Diejenigen, die an Christus glauben, laufen jetzt nicht mehr mit diesem Schuldschein in der Hosentasche rum und dem Gedanken, ich muss meine Schuld irgendwie bezahlen. Wenn dem so wäre, müssten wir genauso ausrufen wie Paulus, ich elender Mensch, wer macht es mir möglich, diese große Schuld zu bezahlen? Er wurde ans Kreuz genagelt mit dem Ausruf Jesu Christi, es ist vollbracht, oder anders übersetzt, es ist bezahlt. Womit? Der Text sagt es uns, durch sein Blut. Durch sein Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Preis war hoch. Und unser Freikauf war völlig unverdient. Keiner von uns konnte etwas bringen oder konnte etwas hervorbringen, wo Gott sagen würde, den kaufe ich, der hat's verdient. Keiner. Nichts konnten wir bringen. Aber wir reden hier von der Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir sehen, die Gnade Gottes ist nicht einfach nur Gnade, die dosiert ist, sondern die Gnade hat eine Fülle, die dem Reichtum Gottes entspricht. Gott ist voller, der ist reich an Gnade. Seine Gnade, sie ist nicht begrenzt. Und diese Gnade ist, wie es heißt, jeden Morgen neu. Und es brauchte diesen Reichtum der Gnade, ansonsten würde es nicht für alle von uns reichen, alle unsere Schuld zu vergeben, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber wie herrlich, Gottes Reichtum reicht. Und das ist die Konsequenz daraus. Erstens, wir stehen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Das bedeutet, das, was Paulus durch das Gesetz gesehen hat in Römer 7, wie er sieht, dass das Gesetz gut ist, er aber nicht imstande ist, das zu halten und somit das Gesetz ihn verurteilt als Sünder, das ist mit Christus von uns weggetan. Dieser Fluch des Gesetzes, was die Konsequenz des ewigen Todes mit sich bringt, ist von uns genommen. Zweitens, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, der uns durch unser Fleisch unter die Sünde verkauft. Er bestimmt nicht mehr über uns. Wir müssen ihm nicht mehr gehorchen. Er ist nicht mehr der, über uns herrscht. Und drittens, was wunderbar ist, wir sind mit Gott versöhnt und in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe versetzt worden, wie es in Kolosse 1, Vers 13 heißt. In das Reich seines Sohnes versetzt, mit dem heiligen, großen, ewigen Gott versöhnt und vereint, nachdem unser Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde und aus unserer Mitte hin fortgetan wurde. Und um das zu begreifen, um das zu verinnerlichen, brauchen wir, wie es in Vers 8 in Epheser 1 heißt, die Einsicht und Erkenntnis Gottes. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt, heißt es hier nach der Übersetzung nach NGÜ. Zunächst einmal sehen wir, dass der ganze Heilsplan Gottes von tiefer, großer Weisheit und Einsicht ist. Und in Christus gibt er uns Einblick in diese Weisheit und Erkenntnis seines Ratschlusses. Und ohne diese Weisheit und ohne diese Erkenntnis, die uns aus Gnade wiederum geschenkt ist, könnte keiner von uns diesen Ratschluss Gottes begreifen und wir würden auch nicht daran glauben können. Ich könnte es euch hier sagen, ich würde sagen, das hört sich fantastisch an, aber das ist so unrealistisch. Das ist, ja, das sind Fantasien. Das ist Philosophie. Aber Gott hat diejenigen, die er erwählt hat, die er gerettet hat, die er aus dieser Welt herausgeliebt, herauserlöst hat, denen schenkt er diese Weisheit und Erkenntnis, dass sie es glauben dürfen und dass sie mit Paulus in diesen Jubel einstimmen können. Es sind, wie wir schon Vers 3 lesen, geistliche Segnungen der Himmelswelt und somit nicht mit irdischen Segnungen zu erklären. Hier sind himmlische Dinge am Wirken, in denen wir hineingenommen werden. Was bedeutet es, in das Reich des Sohnes versetzt zu werden? Zunächst einmal sind wir dann freigesprochen von aller Schuld und haben somit freien Zutritt zu dem heiligen Gott, der uns in Christus so liebt wie seinen eigenen Sohn. Halt mal kurz inne und halt euch das mal vor Augen. Ich meine, dass Gott der Vater seinen Sohn über alles liebt, das können wir, denke ich, gut nachvollziehen, nicht wahr? Er, der immer gehorsam war, der den Auftrag des Vaters immer ausgeführt hat, aber in Christus liebt Gott, der Vater, uns genauso wie seinen Sohn. Ist das nicht herrlich? Und von daher, lass dich von niemand verführen, der etwas anderes behauptet. Auch nicht von deinem eigenen fleischlichen Gedanken oder Gefühlen. Wenn sie diese Wahrheit hinterfragen. Wenn du dir denkst, ach, liebt mich Gott wirklich so? Wie Christus? Diese Gedanken, denke ich, kennt ihr. Wenn wir merken, wie fehlerhaft wir sind, wie immer wieder versagen. Aber wir dürfen uns diesen Zuspruch gerne immer wieder vor Augen führen. In Christus sind wir Geliebte. Christus, Gott hat an uns Wohlgefallen. Da du nicht mehr unter die Herrschaft der Finsternis lebst, musst du nicht mehr sündigen. Das ist die zweite Anwendung hier für die Frage, was es bedeutet, in das Reich des Sohnes versetzt zu sein. Du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis. Von daher musst du nicht mehr sündigen. Halte dich der Sünde für tot. Das ruft uns Paulus zu. Und lass den Gedanken keinen Raum, die dir etwas anderes vorhalten. Vielleicht kommen in dir Gedanken auf, ich kann nicht anders. Du darfst wissen, das ist eine Lüge. In Christus darfst du Sieg haben über die Sünde. Natürlich nicht von dir aus, aber in Christus ja. Und das darf dich ermutigen, standesgemäß zu leben. Du bist in den Stand der Heiligen erhoben worden. Du bist in die Familie Gottes adoptiert worden, wie wir es letztes Mal hörten, aufgenommen worden in seine Familie. Einfach trachte danach, standesgemäß zu leben. Und da du durch Christus in den Stand der Heiligen versetzt worden bist, brauchst du keine Strafe von Gott mehr befürchten, das wäre die nächste Anwendung, sondern lediglich liebevolle Zucht. Immer wieder begegne ich dieser Frage, ist das jetzt eine Strafe von Gott? Es gibt eine ganz einfache Gegenfrage. Bist du ein Kind Gottes? Wir hier auf dieser Erde, wir vermischen das manchmal, Strafe und Zucht. Aber Strafe ist ein Vollzug. Da wird jemand verurteilt, ins Gefängnis geworfen. Das ist eine Strafe. Zucht ist etwas, was mit Ziehen zu tun hat. Erziehen. Ich ziehe zu etwas hin, zum Guten, zum Heiligen. Und dazu verwendet Gott auch schmerzvolle Methoden, ja. Schicksalsschläge, Krankheiten und vieles andere. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Deshalb, wenn in dir Gedanke hochkommt, Gott straft mich, du musst wissen, es stimmt nicht. Sondern er liebt dich und er zieht dich auch durch schwere Zeiten noch näher zu dir. Das bedeutet es, in das Reich seines Sohnes versetzt zu sein. Ich komme zum nächsten Predigtpunkt, vereint durch Christus, die Verse 9 bis 10. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ich lese es jetzt nochmal nach der NGÜ. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, heißt es in Galater 4, Vers 4. Hier ist von einem Geheimnis die Rede, nicht verwechseln mit einem Rätsel. Das ist nichts Rätselhaftes. Sondern wenn Paulus, das macht das öfter mal, dass er von dem Geheimnis spricht, dann beschreibt er uns etwas, was schon angelegt war von Gott, vor Grundlegung der Welt, aber vor Christus noch nicht in aller Klarheit offenbar wurde. Schon im Garten Eden kündigte Gott ja den Erlöser an. Nach dem Sündenfall der Menschen. Direkt schon dort heißt es, dass ein Erlöser kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und durch die Heilsgeschichte mit den Glaubensvätern und dem Volk Israel gab es viele Offenbarungen des Heilswirkens unseres Gottes. Aber eine Offenbarung blieb vor dem Erlösungswerk Christi verschleiert. Und davon spricht Paulus hier. Und zwar geht es um die Zusammenführung der weltweiten Kinder Gottes zu einem Leib, von dem Christus das Haupt ist. Schleierhaft haben das die Propheten gesehen. Aber erst in Christus wurde dieser Schleier oder dieser Vorhang gelüftet. Die Zusammenführung der weltweiten Kinder Gottes zu einem Leib, von dem Christus das Haupt ist. Und wir lesen Römer 9, die Verse 23 bis 26. Römer 9, die Verse 23 bis 26. Wir haben letztes Mal schon aus Petrus eine Parallelstelle gelesen, letzten Sonntag. Heute mal Römer 9, 23 bis 26. Da heißt es, er, also Gott, will aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie er es im Buch des Propheten Hosea sagt. Ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und von Christus heißt es in Epheser 1, Vers 22, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Dieser Vers 22 fasst dieses Geheimnis zusammen. Ich lese es noch einmal, weil es so ein zentraler Vers ist für dieses Geheimnis. Ja, Gott hat in ihm, das heißt in Christus, alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie, also die Gemeinde, ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass was so viele Jahre vor Christus unmöglich war, in Christus möglich wird. Nämlich Menschen zu einem Leib, zu einer Einheit zu verbinden. Wie können diese verschiedensten Menschen zu einer Gesinnung vereint werden, die in Liebe einander begegnen und alle das gleiche Ziel anstreben, nämlich Gott zu verherrlichen, ihn anzubeten? Die Antwort gibt uns unser Text. Einfach in diesen zwei Versen, die wir in Epheser 1 gelesen haben, wird dreimal erwähnt, in ihm. In Christus ist es möglich. Und wie werden wir in ihm, in Christus 1? Kolosser 1, 27b gibt uns die Antwort. Da heißt es, wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Damit wir Menschen zusammengeführt werden zu einem Leib, dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe haben, dasselbe Ziel verfolgen, muss Christus in uns Einkehr halten. Das Geheimnis heißt hier Christus in euch. Wir müssen in Christus vereint werden. Dies geschieht dadurch, dass Christus in allen, die der Vater erwählt und ihm gegeben hat, Wohnung nimmt. Und wie geht das? Die Frage kommt natürlich auf. Die Antwort gibt es in Römer 5:5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Durch den Heiligen Geist regiert Jesus in den Herzen der Gläubigen. Und dieses Regiment, ist im Gegensatz zu dem Regiment der Finsternis von Liebe bestimmt. Und diese Liebe, sie richtet uns auf Gott aus und führt uns auch zusammen in eine Gemeinschaft. Diese Liebe erzieht und heiligt uns. Diese Liebe, das heißt Christus in uns, verbindet jetzt schon, das ist gewaltig, Himmel und Erde zu einem Friedensreich, in dem Christus regiert. Und das ist auch etwas, wo wir kurz innehalten müssen, um uns das nochmal zu vergewissern, was das bedeutet. Dass diese Liebe, also Christus in uns, dazu führt, dass schon jetzt Himmel und Erde vereint werden in einem Friedensreich, in dem Christus regiert. Und was bedeutet das für dein Leben als Kind Gottes? Du bist nicht mehr Bürger einer Weltordnung, die von Ängsten, Hass, Bosheit, Gewalt und Sünde bestimmt wird. Du bist nicht mehr Bürger dieses Ägyptens. Du lebst darin wie ein Gast auf Durchreise. Wir sind hier Gäste und Fremdlinge. Ich denke, es macht euch nicht so viel aus, wenn ihr durch ein Land hindurchfahrt. Ich habe das mal in Armenien festgestellt. Ich bin da mit dem Bus mal durchgefahren und ich guckte mir das nach links und ich sagte, das sieht aus wie im Krieg. So aber normaler Alltag. Aber es hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich bin nur durchgefahren. Und so ist es auch, wenn wir in die Welt hineinschauen. Es ist so viel kaputt. Aber es braucht uns nicht vereinnahmen. Wir sind auf dieser Durchreise. Und du lebst darin wie ein Gast. Halte dir dies immer vor, wenn die Dinge dieser Welt dich bestimmen wollen. Ich habe gerade betont, dieses Schlimme, was uns immer wieder vor Augen führt. Aber auch dieses anscheinend Herrliche und Schöne, was die Welt so bietet. Es ist für dich nicht das, was dich bestimmen soll. Halte dir immer vor Augen, dass Jesus dein Leben bestimmt und bewahrt. Er ist ein König, den niemand überwältigen kann. Bei ihm bist du immer sicher. Und was es eben auch noch bedeutet, dass wir in Christus vereint sind, heißt, liebe deine Glaubensgeschwister. Liebe deine Glaubensgeschwister mehr als alle anderen Menschen dieser Welt. Warum? Denn wisse, dass du nur mit ihnen die Ewigkeit zubringen wirst. Echte Liebe und echte Einigkeit ist nur in der Gemeinde Jesu möglich. Nur das, was Gott durch Christus zusammenführt, wird zu einer echten Einheit. Alles andere ist ein vergeblicher Versuch. Und halte deine Glaubensgeschwister in Ehren, denn jeder einzelne von ihnen ist persönlich vom Vater erwählt und von deinem Herrn Jesus Christus zur Gemeinde hinzugetan. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Erben durch Christus, die Verse 11 bis 12. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch wenn wir jetzt schon mit Gott versöhnt, als seine Kinder adoptiert und in das Reich Christi versetzt sind, erleben wir dies noch als geistliche Segnungen. Im Inneren unseres Herzens haben wir zwar Frieden mit Gott, aber unser Leib ist noch der alte. Ihm steht diese Verwandlung noch bevor, die bei der Wiederkunft Jesu geschehen wird. Wir leben in Erwartung und Hoffnung auf das Erbe in Christus. Was bedeutet das, das Erbe in Christus? Schauen wir nochmal zurück an den Anfang. Adam als der erste Herrscher über die Schöpfung, Gott hatte ihn als Herrscher über die Schöpfung gesetzt, versagte. Er verlor das ewige Leben in Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Er stürzte die Welt in Unfrieden, Sünde und Tod. Der bessere Adam, nämlich Jesus Christus, kam als Mensch auf diese Welt und lebte im völligen Gehorsam zu seinem Vater. Er erfüllte seinen Auftrag, seine Bestimmung und erhielt nach seiner Vollendung durch Kreuzestod und Auferstehung das Erbe seines Vaters. Und das bedeutet, er sitzt nun zur Rechten des Vaters und regiert als gerechter König bis in alle Ewigkeit. Titus 3, Vers 7 beschreibt das folgendermaßen. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. In Christus heißt, das, was Christus erbt, das erben wir mit. Also, dass Christus dieses Erbe verdient hat, das ist ja für uns nachvollziehbar. Er hat als sündloser Mensch hier gelebt, er hat es verdient. Aber zu Titus sagt Paulus, wir sind jetzt in Christus ebenfalls Erben des ewigen Lebens. Was bedeutet das für uns? Wenn Jesus wiederkommt, wird alles Böse beseitigt. Der alte Himmel und die alte Erde wird vergehen. Und ein neuer Himmel und eine neue Erde wird geschaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Und nach dieser Herstellung der einzigen Schöpfung Gottes, die auch damals als sehr gut bezeichnet von Gott wurde, werden wir mit Christus herrschen oder regieren, wie Gott es schon vor dem Sündenfall für uns Menschen bestimmt hatte. Aber im Vergleich zu Adam und Eva, und das finde ich herrlich, dass wir das wissen dürfen, wird es nicht mehr den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen geben. Denn wir werden wissen, mit welcher Liebe, Barmherzigkeit und Gnade wir von dem Bösen erlöst worden sind. In Ewigkeit werden wir mit Freuden das Lied der Erlösten singen. Dieses Lied konnten Adam und Eva damals noch nicht singen. Wir werden es singen dürfen. Und das ist dieses Erbe, das wir dann bekommen und jetzt schon sicher haben. Die Frage ist, freust du dich auf das Erbe in Christus? Hier auf der Erde gibt es kein Erbe, das sicher ist und dich ewig glücklich machen kann. Und wir mussten das schmerzvoll erfahren. Ja, wir durften auch schon erben. Und zwar, wo jetzt mein Schwiegervater gestorben ist, hat dann die Schwiegermutter entschieden, dass sie dann das Erbe schon an uns Kinder austeilt. Und wir haben unseren Anteil bekommen und wir haben uns gefreut, wir können uns ein neues Auto kaufen. Das war der Galaxy, der jetzt bei der Werkstatt mit dem Motorschaden steht. Wir haben uns gefreut, wir hätten es uns sonst nicht leisten können. Und dann kam der erste Motorschaden und kurz danach der zweite Motorschaden. Wie gesagt, jetzt steht er dort. Es war ein schönes Erbe, aber diese Freude an diesem Erbe war begrenzt. Ganz anders ist es mit dem Erbe in Christus. Dieses Erbe ist unvergänglich. Bis in alle Ewigkeit wird es uns Freude bringen. Und die Freude wird Christus selbst sein, den wir von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Das Erbe, das wir in und durch Christus haben, ist sicher und ewig. Und daher mein Appell, setze darauf, indem du an der Hoffnung des ewigen Lebens festhältst. Und sollte heute jemand da sein, der diese Hoffnung nicht hat, heute ist noch Gnadenzeit. Heute ist noch die Gelegenheit, dass auch wir Menschen darauf hinweisen dürfen, die dieses Erbe noch nicht als ihre Hoffnung sehen dürfen, ihr Leben unter die Herrschaft Christi zu stellen, ihre Sünden zu bekennen und dann auch in den Genuss seiner Familie zu kommen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns das offenbart hat, diesen Ratschluss, was wir in Christus heute schon haben dürfen und dass wir auch wissen dürfen, was uns erwartet. Dem Herrn die Ehre dafür. Amen.